Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsbedarf. Mein Name ist Sophie und mir gegenüber sitzt Larissa Zizkovic. Wir sprechen heute über viele spannende Themen. Frauen, Wohnen, Demokratie und was sind unsere Visionen für die nächsten 15 Jahre? Heute hier bei mir, liebe Larissa, freue mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Es ist ja sehr spannend, du bist seit neuestem die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend.
Genau.
Wie bist du das geworden?
Ja, im Endeffekt bin ich schon recht lang in der Sozialistischen Jugend aktiv und war auch schon in Oberösterreich jetzt Landessekretärin. Und genau, dann habe ich einfach quasi kandidiert. Und ja, dann war eben der Verbandstag, wo ich dann auch gewählt worden bin. Ja, so recht.
Du bist ja mit 14, glaube ich, schon politisch aktiv geworden.
Genau.
Wie hat sich das damals ergeben? Weil es ja doch eigentlich sehr jung ist mit 14.
Ja.
Aber wie bist du dann, ich vermute mal, zur AKS?
Tatsächlich gleich in die Sozialistische Jugend gekommen.
Ja.
Und hat jetzt eigentlich wenig voll tiefgründige Gegebenheiten gehabt, sondern mit einfach eine Freundin einmal mitgenommen zu einem Gruppenabend der Sozialistischen Jugend Freistadt, also wo ich herkomme. Da habe ich es dort einfach nett gefunden und mir hat es dann einfach Spaß gemacht, dass quasi nicht nur gesudert wird sozusagen, sondern dass man halt auch gemeinsam was macht und sich überlegt, wie man was ändern kann und so.
Sehr, sehr cool. Ich war Skifahren vor 3 Wochen und da war eine Gruppe, die war sehr, sehr lustig beim Après-Skifahren. Und dann war ein bisschen so, ja, wo sind sie her? Und waren sie Freistadt? Und wir so, hey, das Bier, voll cool. Und dann sind sie alle so, hey, und ziehen alle ihre Leiberl aus und haben alle so ein Freistädter-Biertrikot an. Also sehr großer Ortsstolz, kann man das so sagen?
Ja, hat er tatsächlich historisch einen spannenden Hintergrund von der Braukommune in Freistadt. Also das war dann auch so, dass quasi die Kommune in Freistadt die Brauerei besitzt und ich habe das Gefühl, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen anders ist, aber zum Teil nur immer so, eine große Bedeutung für Freistadt.
Ja. Das scheint so, ja. Trinkst du gerne Bier?
Eigentlich ja, nicht so gern. Ich habe das Gefühl, ich vertrage es nicht so ganz gut, deswegen nicht wirklich, ehrlich gesagt.
Okay, gut. Bei mir ist mit Wein so. Also bei mir ist Bier viel besser als Wein, aber ist bei ihm ein bisschen anders. Dann mit 14 zu einer politischen Orga kommen. Wie entwickelt man sich dann? Also wie hat das dein Leben geprägt? Wie glaubst du, du wärst jetzt ein anderer Mensch? Ich meine ganz sicherlich ja, wenn du mit 14 nicht dazu gestoßen wärst.
Ja, definitiv. Ich finde, also mir ist zumindest so gegangen, dass das so das prägendste war in meinem Leben die letzten Jahre. Also wie war ich so, bin in der Organisation irgendwie erwachsen worden, auch wenn das jetzt sehr sentimental klingt, aber es ist wirklich so. Also man hat halt die prägendsten Jahre da in seiner Jugend in so einer Organisation und lernt extrem viel, sowohl jetzt natürlich politisch, inhaltlich, aber auch zwischenmenschlich und wie man sich selbst verheuert in Situationen und so. Man kriegt Selbstbewusstsein und solche Dinge. Also ich würde schon sagen, dass mich das sehr stark geprägt hat.
Ja, ich finde, es unterschätzt man auch, wie viel man da mitnimmt. Egal, ob man jetzt in der Politik bleibt oder nicht.
Ja, voll. Gerade wenn es irgendwann so einen großen Zeitaufwand irgendwie einnimmt und man halt eher das als das wichtigste Hobby oder so dann sieht, wirst du sicher nachvollziehen können.
Ja, ja. Das ist ein elaboriertes Hobby.
Ja.
Und dann quasi im echten Leben, also im nicht-politischen Leben, was treibst du da so?
Also inzwischen bin ich eben, also habe ich die ganze Zeit, die ich habe, fokussiert auf die SJ und davor habe ich eben eher nach meiner Matura Sozialwirtschaft studiert an der Johannes Kepler Universität in Linz und berufstätig war ich dann im Insolvenzrechtsschutz der Arbeiterkammer in Oberösterreich. Und ja, davor habe ich lang in der Gastronomie gearbeitet, neben der Schule, so 4-5 Jahre. Genau, und dann eben nach meinem Studium quasi bin ich dann auch Landessekretärin der SJ Oberösterreich geworden. Das heißt, ich bin dann schon relativ bald auch in die privilegierte Lage gekommen, einen Großteil meiner Zeit für das aufzuwenden.
Ja, und auch mitzugestalten und mitzubestimmen.
Ja, genau, voll. Also es war echt gemeinsam mit halt der oberösterreichischen Organisation so, dass man sehr viel einfach gemeinsam überlegt, was mag man machen, wo sieht man viel Sinn dahinter und das hat mir sehr, sehr gefallen. Ja.
Und es ist ja ein ziemliches Commitment. Du hast vorher gemeint, du bist nach Wien gezogen für deine neue Rolle.
Mhm.
Ist das auch schwierig gewesen zu sagen, okay, ich stelle jetzt mein Leben hintan für die Sozialistische Jugend und mache diese eigentlich politische Arbeit Vollzeit jetzt?
Also ich muss jetzt sagen, ey, ich habe es davor jetzt auch schon eine Zeit lang eben Vollzeit gemacht, aber ja, ich glaube, es ist für mich einfach so, dass es eh das Sinnstiftendste irgendwie so, was ich mir vorstellen kann, zu dem jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben. Insofern war es relativ klar für mich, dass ich das machen mag und ja, und Linz ist jetzt trotzdem nur mit dem Zug ein bisschen mehr als eine Stunde entfernt. Also es geht auch nur, dass man so die Leute, die wichtig sind, in Oberösterreich auch noch sieht und so. Also, und da versuche ich auch da ein bisschen Zeit trotzdem auch zu nehmen für das. Aber voll, ich finde es auch schön, jetzt diese Erfahrung machen zu dürfen. Ja.
Ich habe von dir ein sehr schönes Zitat gelesen. Die Jugend ist nicht politikverdrossen, sondern die Politik ist jugendverdrossen. Mhm. Was meinst du damit?
Ja, ich glaube, also man hört das eh die ganze Zeit, dass halt gesagt wird, ja, die Jugendlichen interessieren sich nicht mehr für Politik und so weiter. Und mir ist das lange Zeit irgendwie so aufgestoßen und habe lange nicht gewusst, wieso. Aber ich glaube, irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja, ich habe also quasi den ganzen Tag Kontakt mit Jugendlichen, die sich extrem stark für Politik interessieren. Aber was ich auch merke, dass halt Jugendliche ganz oft sagen, hey, sie fühlen sich weder ernst genommen von Politik oder auch in ihrem Arbeitsumfeld. Mhm. Sie können eigentlich außerhalb vom Wählen gehen alle paar Jahre nicht so viel mitbestimmen in ihrem Leben und sind deswegen unzufrieden mit den politischen Verhältnissen. Und das finde ich sehr legitim und das meine ich auch mit Politik ist jugendverdrossen, weil es relativ wenig, finde ich, an Mitsprachemöglichkeiten und so gibt.
Wie ist das bei der SPÖ intern? Weil es ja auch spannend ist, wie das Verhältnis zwischen Mutterpartei und Jugendpartei ist.
Ja, also ich persönlich bin schon lange Zeit in der SPÖ eben aktiv und bringe mich an Stellen ein, wo ich es eben für sinnvoll halte. Also konkret in meiner Heimatgemeinde habe ich mich eingebracht oder auch in meinem Bezirk eben in der Arbeit der SPÖ-Frauen. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass das sehr begrüßt worden ist, dass ich als junge Person was machen mag. Also ganz im Gegenteil, es wünschen sich die ganze Zeit alle Strukturen bei uns mehr junge Leute. Gleichzeitig ist es halt einfach auch schwierig, weil ich glaube, das ist vielleicht ist das bei euch ein bisschen anders, aber in Summe bei Parteien ein Problem, dass die Strukturen sehr überaltert sind. Und dann ist das für junge Leute schwierig in einem Raum, in Gremien oder so, wo fast nur recht für ältere Leute sind, Fuß zu fassen. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, das Glück gehabt, dass dort, wo ich bin, es auch vor allem Frauen geben hat, die sehr solidarisch umgehen mit jungen Frauen und dann einbinden und was machen lassen und so. Ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei NEOS oder auch den Grünen leichter ist, als bei den Altparteien unter Anführungszeichen, ne? Weil man einfach schon viel mehr Leute hat, die so lange dabei sind, schon so eingesessen sind und es wahrscheinlich nicht so gern hören, wenn dann junge Leute dann plötzlich sagen, wie sie Dinge anders machen würden. Und das glaube ich gar nicht so leicht.
Ja, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil ich finde, man merkt die ganze Zeit beides. Also einerseits das, was du gesagt hast, aber auch andererseits, dass sie dann Leute sehr, sehr viel erwarten, wenn dann junge Leute aktiv werden und was machen wollen und fast also viel Verantwortung an die jungen Leute hängen, die dann da sind, so quasi, macht jetzt was Neues und macht jetzt was besser und sowas. Und ich glaube, das ist eine spannende,
das spannende Spannungsverhältnis.
Ja, genau,
irgendwie.
Voll. Ja.
Und mit den zwei Gruppen. Ja. Wo siehst du jetzt größte gedacht, nicht auf SPÖ-Neos-Sicht, sondern auf ganz Österreich gedacht, wo siehst du gerade politisch den größten Diskussionsbedarf?
Also wo es mich sehr besorgt oder wo ich mir viel Gedanken drüber mache, ist, wie allgemein der Zugang zur Demokratie halt ist, vor allem bei Jugendlichen. Und man sieht inzwischen sehr vielen Studien oder auch dem AK-Jugendmonitor zum Beispiel, dass Jugendliche immer mehr das Vertrauen in die Demokratie verlieren. Und vorher ist auch, was allen Studien rauskommt, ist, dass das viel an, wie allgemein so diese zum Beispiel ökonomischen Verhältnisse sind. Also wenn Jugendliche weniger Geld zum Leben haben, dass sie auch tendenziell das Vertrauen in die Demokratie mehr verlieren. Und ist halt ein Riesenproblem, weil man auch gleichzeitig merkt, wenn Menschen das Vertrauen in die Demokratie verlieren, sie eher zum Beispiel extrem rechts wählen und so. Und das wiederum das Demokratieproblem verstärkt. Insofern glaube ich, ist das eines der größten Dinge, über die wir reden müssen gerade.
Woran denkst du, liegt das?
Also meine persönliche Analyse oder halt auch das, was ich mir aus diesen Studien herleite, ist, dass es jetzt jahrzehntelang so ist, dass Menschen immer weniger zum Beispiel konkret Geld übrig bleibt, dass halt die Löhne nicht so stark steigen als wie zum Beispiel die Mieten. Mhm. Und dass halt deswegen diese Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen, die es eben zu Recht gibt, einfach ja, gerechtfertigt sind. Ja. Und dann ist halt eher die Frage, was tue ich mit dieser Unzufriedenheit mit politischen Verhältnissen? Und da sieht man, dass halt die Antwort ganz oft auf weniger Demokratie ist, obwohl ja eigentlich die logische Schlussfolgerung ist, dass es mehr Demokratie braucht. Aber das kommt, glaube ich, nicht automatisch, sondern ist ein Ding, was man mit, keine Ahnung, Bildung, also politischer Bildung konkret, aber auch generell, Motivation an junge Leute, was selber irgendwie zu machen und das als veränderbar zu begreifen, zusammenhängt, glaube ich. Mm.
Ja, mir kommt auch vor, dass Leute sehr enttäuscht sind von der Politik, dass man einfach das Gefühl hat, dass wir in Österreich unseren Wohlstand gewissermaßen verspielen und verlieren, dass er weniger wird und weniger da ist und dass man sich da ein bisschen denkt, irgendwie funktioniert das Ganze nicht. Und wo ich jetzt in der Problemanalyse noch eine Stufe weiter unten mir denke, dass da ein bisschen das Pudelskern begraben ist, dass man diese Wahlzyklen hat, wo Politiker halt sehr stark darauf hinarbeiten, dass ich die nächste Wahl gut schlage, aber sich langfristig nicht Gedanken machen, wie soll es aussehen. Bildung zum Beispiel passiert super wenig, gibt es auch Effekte, wenn ich was mache erst in 10, 15 Jahren, ist halt nicht so attraktiv aus einer rein politisch-strategischen Sicht. Aber das sind einfach Punkte, wo wir super viel Potenzial verlieren, Ressourcen verlieren, Kinder nicht mehr gerne lernen. Also es schadet einfach allen durch die ganze Bank, aber es passiert nichts. Und das ist ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ob Demokratieversagen oder Defizit das richtige Wort ist, aber dass man es nicht schafft in einem demokratischen Prozess, wo Politiker eben vielleicht, wenn sie Maßnahmen setzen, die langfristig wichtig sind, sogar abgestraft werden, ne? Wo man es nicht schafft, das zu alignen, dass ich das Beste mache für die langfristige Zukunft und wiedergewählt werde, wo ich auch einfach noch nicht weiß, noch nichts gelesen habe, wo man in eine Antwortlogik kommt, also wie man diesen Prozess ändern könnte. Das eine ist, die Leute, die wieder mehr sagen, okay, die Demokratie und die Parteien, die vertreten mich, ich bin da aufgehoben, ich sehe mich da. Und auf der anderen Seite auch das Land so geführt wird, dass es langfristig gut ist. Mhm.
Voll, also dieses Problem sehe ich auch und ich glaube vielleicht, was auch Ansatz ist, dass man vielleicht einfach gemeinsam irgendwie verstehen muss oder halt diesen Ansatz finden muss, Politik ist vielleicht doch irgendwie mehr als nur die Wahlen, also halt auch für Leute, die nicht in der Politik mit tätig sind, weil ich glaube dann, wenn du halt laufend eingebunden bist in Entscheidungen und laufend Entscheidungen getroffen werden, wo halt auch Jugendliche zum Beispiel gefragt werden, dann ist ja auch eben das, was du angesprochen hast, mit sehr kurzfristigen oder kurz gedachte Entscheidungen eben vielleicht eine andere Debatte, sondern dann überlege ich mir vielleicht, okay, ich habe jetzt konkrete Erfahrungen in meiner Schulzeit gemacht zu Thema XY und ich finde es extrem gescheit, dass diese und jene Sache dann umgesetzt wird, dann ist das sicher nachhaltiger als wie irgendein Ding, was sich gerade gut in der Kronenzeitung lesen lässt. Ja,
ja voll. Ja. Klingt gerade ein bisschen nach mehr direkter Demokratie. Ist das so korrekt? Also mehr Volksbefragungen oder würdest du mehr spezifisch auf quasi die Gruppe Jugend gehen?
Ich glaube, Volksbefragungen ist eher nicht das, worauf ich hinaus will, sondern eher das, dass halt Jugendliche an diese Orte, wo sie sich täglich befinden, sei es zum Beispiel in der Schule, an andere Ausbildungsstätte, in der Lehre oder halt einfach in ihrem Job, dort vor Ort mitbestimmen können. Also wie dort dann die Abläufe gestaltet werden. Also dass in einer Schule zum Beispiel entschieden wird, hey, okay, wir sind der Meinung als Jugendliche, dass Lehrpläne mehr in diese Richtung gestaltet werden müssen und uns das für unser Leben mehr bringt und das dann auch tatsächlich passiert oder auch in Betrieben, dass gesagt wird, hey, okay, ich will halt einen Sinn dahinter sehen, wo ich meine Arbeit einstecke und mich dann auch mitentscheiden können, was dann passiert oder was zum Beispiel immer wieder Debatte, große Firmenzusammenlegungen, wahnsinnig große Entscheidungen mit furchtbaren Konsequenzen teilweise für die arbeitenden Menschen, wenn die da mitbestimmen hätte können, dann war das vielleicht, also waren voll viele Situationen vielleicht nicht da, die jetzt momentan da sind. Mhm.
Ich habe im Nationalratswahlkampf, war ich bei einer Schule und habe dann länger mit den Schülerinnen dort gesprochen Und die haben Folgendes, ich fand das sehr cool, die haben eine Art Generalversammlung, wo alle Schülerinnen und alle Lehrer drinnen sind und die dürfen dann alle abstimmen über halt Anträge, die gestellt werden. Also jede Schülerin kann einen Antrag stellen, über den dann beraten und abgestimmt wird. Und da geht es halt um alles von Mensa-Öffnungszeiten bis zu Parkplätze, auch für Schülerinnen öffnen. Und ich finde das einfach ein sehr cooles Konzept, auch Schülerinnen-Demokratie näher zu bringen, indem man sie einfach in der Schule tatsächlich lebt.
Mhm. Ja. Ja, es war was extrem Konkretes, wo dann Jugendliche auch die Konsequenzen von irgendwie politischen Entscheidungen ja gleich miterleben konnten. Insofern fand ich das einen mega coolen Ansatz. Voll. Ich glaube, ich finde es nur einfach wichtig, dass das auch halt im beruflichen Leben, und das ist, glaube ich, eher das, was man sich am wenigsten jetzt irgendwie vorstellen kann, dass das machbar ist, passiert. Weil, und das haben wir ja vorher schon geredet mit Politikverdrossenheit und so, ich glaube auch nicht, dass junge Leute jetzt nicht mehr arbeiten wollen oder so. Ich glaube, das ist ein Mythos, sondern ich glaube eher, dass junge Leute einen Sinn in einer Arbeit haben wollen. Mhm. Und wenn man dann da mitbestimmen kann, wie das ausschaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass das sehr sinnstiftend ist.
Heißt also auch mehr Jugendvertreter in Vorstandsgremien etc.?
Ja, über das kann man sicher nachdenken. Mhm. Es gibt halt jetzt zum Beispiel schon den Jugendvertrauensrat in Betrieben oder halt auch das Betriebsratsgremium. Und ich glaube, da ist auch eine Frage mit, welche Kompetenzen haben diese Gremien, die es jetzt schon gibt. Mhm. Weil momentan ist es ja eher so, dass es vor allem das Recht auf Information gibt bei Jugendvertrauensrat oder auch bei Betriebsrätinnen. Aber wenn es dann tatsächlich Mitentscheidungsmöglichkeiten gibt, das war, glaube ich, das, was dann tatsächlich was verändern konnte. Vorher. Und da dieses Arbeitsverfassungsgesetz ist schon ziemlich alt, also kommt aus, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es sind fast 100 Jahre oder so. Aber ich glaube, da gab es halt Handlungsbedarf, dass man mal anschaut, okay, welche Entscheidungsmöglichkeiten braucht es vielleicht mehr.
Ja. Und man auch dann über die Ausgestaltung der Lehre im Betrieb einfach mehr mitreden kann.
Ja.
Weil sie ja teilweise schon, also ich glaube, der Ausbildungsschlüssel, den irgendwie den einzuhalten, gilt es über 14 Lehrlinge auf einen Ausbildner. Oder eine Ausbildnerin, das ist schon hoch.
Voll habe die zwar gar nicht im Kopf gehabt, aber es ist natürlich arg. Und auch, also was man sich wünscht, ich glaube, voll für Jugendliche, also ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Friseurin, die gesagt hat, sie findet es extrem schade, dass sie in ihrer Lehrzeit halt nur ganz spezifische Dinge oder nur unterstützende Tätigkeiten machen dürfen hat. Mhm. Und dann ist nach der Lehre rausgekommen und hat ganz viele Dinge noch nicht gekannt. Sie hat noch nie gefärbt, sie hat ganz viele Dinge einfach noch nie gemacht. Und voll, sie hätte sich gewünscht, dass viel mehr gefordert wird in ihrer Lehrzeit, damit sie halt dann einfach alles kann, was erforderlich ist. Und sowas darf, finde ich, nicht passieren, weil ich finde, diese Qualität muss einfach gewährleistet bleiben, dass, wenn ich einen Lehrberuf mache, ich dann ausgestattet werde und alles machen darf, was ich dann brauche.
Und halt eine Ausbildung habe und nicht eine Hilfskraft bin.
Ja, genau.
Ja. Da gibt es einige sehr spannende Ansätze, auch dass man, es gibt ja Förderungen für Betriebe, die Lehrlinge aufnehmen, dass man die daran koppelt, dass es einen Erfolg gibt in dieser Ausbildung, dass man quasi die Abschlussprüfung gut besteht und halt wirklich auch schaut, dass die Ausbildung, die eine ist, dass die qualitativ hochwertig ist und gut ist.
Ja.
Lehre auch ein gutes Stichwort im Sinne von Berufswelt insgesamt, bei jungen Menschen spannend, aber auch bei Frauen spannend.
Ja. Ich finde ja auch, und ich glaube, viel, was wir jetzt schon diskutiert haben an Problemen, die es allgemein demokratiepolitisch gibt, ist bei Frauen oder jungen Frauen nur ausgeprägter. Und vor, ich glaube, du hast auch auf diese Zahl schon mal hingewiesen, hast mal geschickt, dass halt auch Frauen nur mehr das Vertrauen in Demokratie verlieren. Und ich glaube, möglicherweise ist es halt einfach auch so, dass sie Frauen nur weniger fühlen, als könnten sie wohl mitbestimmen, weil wissen wir, wie es ist, dass nur immer Männer sehr viel Punkten mehr Mitbestimmung haben als wie Frauen und auch, dass die Bedingungen für Frauen schlechter sind. Also ist mehr der Gender Pay Gap ist nur immer bei 18% oder so, gerade in Österreich. Also ich glaube, auch junge Frauen spüren das, dass einer weniger übrig bleibt als vielleicht in männlichen Kollegen. Und darum finde ich es auch nicht überraschend, dass da das Vertrauen in solche Institutionen nur mehr sinkt.
Mhm. Wobei es ja dramatisch ist, weil die Frage war ja, würdet ihr euch als politisch interessierten Menschen beschreiben oder als politisch interessiert?
Ja.
Und da sagen Frauen einfach überverhältnismäßig nein. Mhm. Also dass sie einfach nichts damit anfangen. Was ich schon arg finde, und wir sehen es auch, also ich kann es nur für Juno sprechen, da haben wir schon deutlich mehr Männer als Frauen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das da ein gleiches Verhältnis ist zwischen Männern und Frauen.
Ja, also es ist auch noch nicht, es ist noch nicht ausgewogen, würde ich sagen, aber es ist, mir fällt zwar auf, dass sie bei uns schon viele Frauen aktiv werden wollen und sich interessieren, aber gleichzeitig sie auch nicht so viel zutrauen als wie Männer, so im ersten Schritt und so, und auch weniger oft Verantwortung übernehmen wollen, einfach weil, also zumindest meine Erklärung ist es, dass wenn auch in unserem Bildungssystem immer umkommt mit, hey, okay, als Frau sind halt eher die sozialen Berufe vielleicht für die angebracht, du solltest vielleicht, keine Ahnung.
Was Politik ja eigentlich wäre.
Ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube, es wird oft als dieses, warte, da muss man Entscheidungen treffen, da muss man irgendwie ein gestandener Mann sein und so. Also ich glaube, dieses Bild wird schon oft vermittelt. Und Frauen, die dann irgendwie politisch aktiv werden, die werden dann oft das erste Mal gefragt mit, okay, wie kannst du das vereinbaren mit deiner Familienplanung und so. Aber das werden Männer meines Erachtens nach eigentlich nie gefragt. Insofern, ich sage das nicht mehr als Problem. Mhm. Ja. Und ist was, wo man aktiv gegensteuern muss, damit sich das verändert.
Wie hast du das persönlich wahrgenommen in deiner politischen Laufbahn? Und wie, jetzt wo du ja Vorsitzende bist, wie versuchst du dagegen zu steuern?
Also da, wo ich aktiv worden bin, habe ich das Gefühl, ist es einfach sehr für einen konkreten Personen gehängt, dass ich mich sehr ernst genommen gefühlt habe. Und es hat auch Männer gegeben, denen das sehr wichtig war, explizit Frauen zu fördern und auch als Nachfolger sie eine Frau zu suchen, die halt und diese zu stärken in ihre Kompetenzen. Insofern habe ich persönlich ein großes Glück gehabt. Aber vor allem jetzt auch, und jetzt wo ich dann quasi zum ersten Mal auch Kontakt mit Medien und sowas irgendwie haben muss, fällt es mir schon öfter auf, dass ich ein bisschen als eher diese junge, naive Frau gesehen werde. Und wenn man dann halt eh einmal Forderungen aufstellt, wie es in Jugendorganisationen ja durchaus üblich ist, dass die oft einmal radikaler oder so sind, eher als diese naive Träumerin dargestellt wird, als wie es vielleicht wäre, wenn ein Mann dieselbe Forderung aufstellt. Zumindest ist das mein Eindruck. Und was ich versuche, ist auch explizit Frauen halt zu fördern in meiner Organisation und zu sagen, hey, keine Ahnung, referieren wir doch gemeinsam zu Thema XY und wir stärken sie so irgendwie dann gegenseitig oder ich halte zum ersten Mal mit zu was oder sowas. Vor allem das immer im Blick zu haben, auch in wenn man sich überlegt, wie kann es weitergehen personaltechnisch, dass man auch Frauen halt anredet und sagt, hey, du kannst das und lass dir nicht vermitteln, dass du irgendwie zu, keine Ahnung, schwach oder nicht gescheit genug oder sonst irgendwas bist.
Mm. Ja, ich finde auch, dass man halt sehr stark aufpassen muss, dass man auf die Leute direkt zugeht, wenn sie Frauen sind. Bei Männern ist es nicht so, die melden sich irgendwie von selbst. Mm. Es gibt auch diese Studien, wo irgendwie, ich gebe es jetzt sehr plakativ wieder, aber wo quasi, wenn 9 von 10 Kriterien erfüllt sind, sich die Frau denkt, ich habe eins nicht, vielleicht doch nichts für mich. Und wenn sie sich bewerben, wenn sie 6 von 10 erfüllen, weil sie sich denken, oh, ich habe eh die Mehrheit, passt doch gut. Was einfach so ein anderes Mindset ist, wo man halt wirklich darauf achten muss, dass man die Leute da abholt, wo sie sind.
Ja.
Was auch gar nicht so leicht ist.
Voll. Und man will ja Leute nicht, also es ist ein schmaler Grat zwischen ich überfordert Leute und keine Ahnung, schiebt die wo eine, wo sie eigentlich vielleicht nicht hinwollen. Aber ja, ich bin oft von Frauen in was, keine Ahnung, geschoben worden, wo ich mir im ersten Moment gedacht habe, nein, das wird nichts. Aber im Endeffekt bin ich sehr dankbar für jede dieser Situationen, weil ich glaube, die haben wir sehr viel gelernt.
Ja, man wächst dann irgendwie doch über sich selbst hinaus.
Ja.
Du hast kurz angesprochen Medien. Ich glaube, auf was du angesprochen hast, korrigiere mich sehr gerne, ist, dass ihr bei der Regierungsbildung euch kurz gemeldet habt oder ein bisschen eingemischt habt, dass ihr sowohl FPÖ als auch ÖVP nicht als Koalitionspartner seht. Mhm. Vielleicht doch kurz, weil es mich interessiert. Was ist da der Gedankengang dahinter?
Mhm. Ja, was da unser Zugang ist, ist, dass wir einfach glauben, man sollte nur dann regieren, wenn man halt konkrete Verbesserungen für die Leute wirklich umsetzen kann.
Mhm.
Und aktuell sagen wir, also mit FPÖ sowieso nicht, das wird für die unüberraschend sein, aber auch mit der ÖVP glauben wir nicht, dass wirklich wesentliche Dinge umgesetzt werden können, die zur Verbesserung für die arbeitenden Leute in dem Land beitragen können. Und eher sieht man auch an Sparpaketen und so, die vor allem die breite Masse irgendwie schwächen und nicht die sehr Vermögenden, also nur bis zu einem sehr kleinen Teil verhältnismäßig mit der Bankensteuer. Und deswegen glauben wir, dass man halt nach so einer Koalition eher an Glaubwürdigkeit verliert, weil wenn man dann regiert hat und nichts Wesentliches umgesetzt hat, für was halt echt spürbar an Verbesserungen da ist, dann haben die Leute berechtigterweise dann Unmut dem gegenüber und deswegen stehen wir dem so skeptisch gegenüber.
Ja. Also quasi aus Parteisicht die Sorge, dass die Partei einfach danach nicht mehr glaubwürdig ist und für die Dinge eintreten kann, für die sie eintreten will.
Genau das. Und natürlich wollen wir halt auch tatsächliche Verbesserungen für Leute und gibt dann halt auch Themen, wo halt die ÖVP drauf beharrt. Also jetzt hat man die Debatte zu Familiennachzug oder so gehabt.
Mhm.
Und da merkt man schon, dass Dinge jetzt aufgrund der Kompromisslösung in einer Koalition gemacht werden, die mit unseren Werten nicht vereinbar sind. Und das hält man für sehr schwierig. Ja.
Also die gesamte Regierung wahrscheinlich eher skeptisch im Blick.
Ja, weil also diese Dinge, die umgesetzt werden, die werden ja jetzt einfach von der gesamten Regierung gemacht, auch wenn es logischerweise hat die SPÖ das nicht einbracht, dass der Familiennachzug gestoppt werden soll.
Mhm.
Aber macht jetzt keinen Unterschied, weil umgesetzt ist wird's dann umgesetzt,
trotzdem,
auch wenn das jetzt konkret nicht umgesetzt werden kann aus verschiedenen rechtlichen Gegebenheiten, aber in der Regel genau. Deswegen.
Ja. Kann ich schon nachvollziehen, so ist es nicht.
Ja.
Ein Punkt, wo die SPÖ doch Dinge umgesetzt hat, auch in der Regierung, ist ja der Punkt Wohnen, wo es jetzt einmal eine Aussetzung der Inflationsanpassung gab im regulierten Bereich und auch im gemeinnützigen Bereich. Was sind denn, ich vermute mal, oder ich weiß, dass Wohnen ein großes Thema für euch ist, visionär gedacht in so 30 Jahren, was sind denn die großen Punkte, die uns weiterbringen?
Ja, ich glaube, ein allgemeines Ding zu wohnen ist eher, dass die Mieten halt einfach in den letzten Jahrzehnten verhältnismäßig mehr gestiegen sind als wie die Löhne. Das heißt, Wohnen wird immer teurer. Und für junge Leute wird es immer schwieriger auszuziehen, zum ersten Mal allein in einer Wohnung zu sein und so. Das heißt, das ist so das Grundproblem. Und die Gründe dahinter sind, glaube ich, dass einfach Wohnen zu gut worden ist, was so, wo die Regeln des Marktes quasi das lösen sollen, obwohl man jetzt schon lange Zeit sieht, dass diese Dinge nicht gelöst werden und dass diese Profitlogik, die hinter Wohnen steht, nur dazu beitragen, dass Wohnen nicht also unleistbarer wird. Und insofern glaube ich, muss man das dieser Logik entziehen und halt schauen, dass Wohnen zu einem Grundbedürfnis, also das Grundbedürfnis ist es, aber dass das als das behandelt werden muss und dass es ein Recht auf Wohnen braucht, weil sonst kann ich nicht recht viel in einem Leben positiv abrennen, wenn ich nicht eine Wohnung habe, in der ich leben kann. Und dann gibt es zum Beispiel konkrete Förder wie Leerstände, die ein großes Problem sind, weil es halt eher darauf spekuliert wird und dass die Preise sehr stark in die Höhe treibt. Und eine leerstehende Wohnung ist halt einfach ein Verlust für unser System, weil Wohnungen sollten dafür da sein, dass man drinnen wohnen kann und dass die Preise auch nicht künstlich hochgetrieben werden dadurch. Ja.
Aber quasi aus der Logik heraus, aus dieser Profitlogik heraus, ist es für mich doch nicht positiv, eine Wohnung leer stehen zu lassen, weil ich dadurch halt Betriebskosten habe, die ich selber tragen muss. Heißt also, wenn ich einen Profit machen will, dann müsste ich ja schauen, dass ich sie irgendwie vermieten kann. Das heißt, wie geht das eigentlich an? Also, was glaubst du, sind denn die Gründe, dass Wohnungen leer bleiben?
Also man sieht, dass die Wohnungen, die leer bleiben, sind meistens von Immobilienfirmen, die sehr, sehr viele Wohnungen haben. Das heißt, diese Firmen können sich überlegen, einen Teil von ihren Wohnungen leer stehen zu lassen, während sie trotzdem mit dem anderen Teil ihrer Wohnungen oder auf der anderen Formen, die sie besitzen, viel Geld nur immer zu machen. Das heißt, man kann gleichzeitig profitieren von den Einnahmen, die man hat, aber zur selben Zeit halt die Mietpreise sehr stark in die Höhe treiben, weil man trotzdem nur so viele Wohnungen hat, auf die man spekulieren irgendwie kann, die man sie leer also leerständig leisten kann. Und auf lange Sicht deswegen nur mehr profitieren, weil die Preise eben in die Höhe getrieben werden. Und wenn ich dann wieder Mieten einnehme, sind die halt höher wie vor 10 Jahren zum Beispiel.
Also die These ist quasi, wenn ich, sagen wir, ich bin jetzt ein Investor, ich baue, sagen wir mal, 100 Wohnungen, Hausnummer, oder 1000 von mir aus, und dann lasse ich 300 davon leer, damit ich die anderen 700 teurer vermieten kann. Hm. Ist das die Logik dahinter?
Ja.
Also ich baue 1000 und dann vermiete ich sie nicht alle, sondern schaue, dass ich quasi den Preis am Markt erhöhe, indem ich Dinge leer stehen lasse.
Hm. Ja.
Glaubst du echt?
Ja, weil, also ich könnte mir ja vorstellen, oder wenn du jetzt zu viele Wohnungen hättest, brauchst du theoretisch wahrscheinlich nicht so viele Wohnungen, dass du da also monatlich genug Geld zum Auskommen hast, weil wenn Miete zum Beispiel 1000 Euro ist, was jetzt nicht selten davor ist, dann brauchst du nicht so viele Wohnungen, um das halt irgendwie, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das kannst du gut leisten dann, dass du eben einen Teil deiner Wohnungen leer stehen lässt. Und das ist
ja,
das,
aber sie müssen ja nicht passiert. Den Lebensunterhalt bestreiten, sie müssen das Investment wieder reinbekommen. Für den Bau, den sie ja vorfinanziert haben. Meistens auf Kredit. Mhm. Das heißt, sie müssen ja schon irgendwie schauen, dass sie möglichst schnell möglichst viel Geld wieder reinbekommen, damit sich das halt rentiert und sie die Kreditkarten zahlen können, die Raten. Weil es gibt ja quasi eine Leerstandsabgabe in Österreich, mhm, oder die Möglichkeit, eine einzuführen, mhm, auf kommunaler Ebene. Und das wurde auch gemacht und ich fand das sehr spannend. Das war vor einem Jahr circa. Da gab es eine in Saalbach. Und die haben sich dann nachher öffentlich beschwert, dass das in Wald gar keinen Zweck hat, weil die Leerstandsabgabe ist quasi gegliedert wie folgt. Du kannst es besteuern, du kannst deine Abgabe darauf erheben, aber du kannst es nicht machen, wenn die Wohnung leer steht, weil es keinen Mieter gibt, also weil ich niemanden, mhm, finde, der die Wohnung haben will. Oder wenn ich es zum Beispiel aufhebe für meine Kinder, wenn ich sage, okay, ich habe eine Tochter, die ist 16, mhm, die sollte dann einziehen. Also da gibt es so einen gewissen Ausnahmenkatalog. Und das Resümee, das die Gemeinde gezogen hat, war quasi, okay, sie haben das eingeführt, sie haben überprüft, wo sind überall Leerstände. Dann hatten die aber alle in Wahrheit eine Ausnahme, die sie erfüllt haben, die auch irgendwo legitim sind. Und dementsprechend ist in Wahrheit nicht viel reingekommen. Und du hast ja auch Ortsteile in Österreich, wo einfach Leute wegziehen, weil du eine sehr starke Stadtflucht hast, Landflucht in die Stadt hinein, wo es gewisse Ortschaften gibt, wo Wohnungen noch einfach nicht mehr gewollt werden. Also wo es sehr schwierig ist, tatsächlich Leute zu finden, die sagen, okay, cool, da will ich hinziehen, da würde ich jetzt gerne was mieten. Ne? Wo ich mir ein bisschen die Frage stelle, ob nicht das Problem eher darin liegt, dass wir in den Regionen, wo Leute und vor allem junge Leute gerne wohnen, zu wenig Wohnungen haben, weil wir auch einen Zuzug nach Österreich haben. Und wir in Wahrheit schauen müssten, dass mehr gebaut wird. Und zwar sowohl von den Gemeinnützigen als auch von der Wirtschaft, dass ich einfach mehr Angebot auf den Markt bekomme.
So, das kann man ja recht gut in so einer belegen, wie viel Wohnraum da ist. Und da steht fest, es ist genug Wohnraum da. Also, und das, also auch in die meisten Regionen. Also gibt ganz punktuell sehr wenige Regionen, wo es wirklich an Wohnungen fehlt. Sondern es ist wirklich eher das Verteilen-Ding und dass eben, mhm, so viel leer steht. Und den Punkt, den ich noch spannend gefunden habe, den du angesprochen hast, ist mit Investments und wie sich das dann ausgeht, weil man muss ja immer investieren und so. Und da, glaube ich, muss man einen Punkt vorher sägen mit, wer hat denn das Geld, dass er oder sie in halt, keine Ahnung, zum Beispiel 1000 Wohnungen investiert und sie die kauft. Leute, die in der Regel schon ein sehr großes Vermögen an sich da haben und dementsprechend mehr Spielraum haben, um Investitionen eben zu machen oder halt nicht zu machen, beziehungsweise zusätzlich noch viel da ist. Und das ist auch sehr, sehr klar belegt, dass halt diese Leute, die sehr, sehr viel Wohnraum besitzen, in Österreich konkret, auch sehr viel geerbt haben und da sehr viel Masse schon da ist aus Prinzip. Deswegen ist das, glaube ich, eben nicht so das Problem in dieser Logik voll. Genau.
Wie siehst du vielleicht eine andere, also ein bisschen andere Sache? Mhm. Es gibt ja im Altbau, also im reglementierten Bereich, gibt es ja Eintrittsrechte sehr starke. Das heißt, mhm, ich habe eine Wohnung, sagen wir, ich bin ein bisschen älter, sagen wir, ich habe Enkelkinder, dann kann ich zum Beispiel, wenn diese Enkelkinder bei mir wohnen, 2 Jahre lang oder Hauptwohnsitz bei mir gemeldet haben, 2 Jahre lang, diese Enkelkinder in meinen Mietvertrag reinschreiben. Ohne dass der Vermieter was quasi dagegen sagen kann. Und dann können diese Enkelkinder in dieser Wohnung leben danach, wenn ich zum Beispiel ablebe. Mhm. Was schon auch den Effekt hat, dass die Verteilung von dem günstigen Wohnraum, erstens einmal, nämlich dem reglementierten Wohnraum, dass es erstens einmal sehr viele Leute drinnen sind, die drinnen wohnen, die schon älter sind. Also für Junge ist es sehr schwierig reinzukommen. Mhm. Und dass dann auch stark darum geht, habe ich irgendwie zufälligerweise Connections, mhm, dass ich weiß, wo wird was frei oder eben, dass ich familiäre Leute habe, die gute Verträge haben, wo ich dann auch wieder eintreten kann, ne? Müsste man sich nicht auch anschauen, ob man da mehr Mobilität reinbringt, damit eben mehr junge Leute auch davon profitieren können?
Ja, ich sehe gar das Problem, dass es vor allem für junge Leute am Wohnungsmarkt extrem schwierig ist. Und ich glaube, da gab es sehr, sehr spannende Ideen schon, zum Beispiel wie man dieses 5x5 Wohnen als Idee konkrete politische Forderungen gehabt. Mhm. Also quasi, da geht es darum, es sollte halt maximal 5 Euro pro Quadratmeter die Kosten sein, damit sie das junge Leute leisten können. Und dafür sollte es auch explizit ein Angebot für junge Menschen sein. Also dass es auch in Gemeinden und Städten explizit Wohnungen gibt, die für das vorgesehen sind. Voll zu dem, wie mobil das sein sollte, ein Aspekt, den ich da immer als Problem sehe. Das eine ist war das, was du angesprochen hast, mit man braucht dann irgendwie Connections und muss sich da auch gut zurechtfinden, damit das klappt. Gleichzeitig gibt es ja dann auch immer diesen Aspekt, dass trotzdem dann ein Problem ist, wenn halt nur spezifische Leute aus spezifischen Milieus dann Wohnungen kriegen und es dann auch zu Ghettoisierung und sowas kommen kann, was man auch nicht will. Also man will, dass zum Beispiel in einem Wohngebiet die sozialen Schichten sehr ausgewogen sind, einfach damit halt da verschiedene Menschen halt leben. Darum ist der Aspekt, den finde ich spannend dabei. Voll.
Was ich total spannend fände, wäre, dass man so gewisse Plätze nimmt, zum Beispiel einen Räumenplatz, und halt ein Bundesministerium hinsetzt. Weil dann musst du automatisch schauen, dass die gesamte Gegend sicher ist, sauber ist, besser ist. Dass du halt schaust, dass du in Wien flächenweit oder in ganz Wien wirklich suchst und die Spots findest, wo du wirklich sagst, okay, da müssen wir jetzt schauen, dass es sich verbessert, die Bedingungen in dieser Gegend. Und da wirklich ansetzt mit eben Bundesgebäuden, Museen, was auch immer es ist und da halt auch Geld investierst, um diese Gegenden aufzuwerten und dann wiederum mehr Durchmischung zu haben.
Ja.
In quasi alle, also halt in alle Richtungen gehend, mehr Durchmischung dann.
Voll, sehe ich auch. Und ich glaube, ein Ding ist halt dass diese Gegenden, die oft zu plakativ meiner Meinung nach, aber die halt als diese Problemgegenden dann dargestellt werden, oft ja diese Gegenden sind, wo halt sehr viele Menschen mit sehr, sehr niedrigem Einkommen halt sind. Und auch wenn das dann immer als was sehr Utopisches und so hingestellt wird, aber die einfachste Lösung ist, dass einfach Menschen nicht in Armut leben müssen von Vollzeitjobs und dass halt auch niedrig bezahlte Jobs, wie zum Beispiel es in der Reinigung oder ist oder in der Pflege oder am Bau oder sonst irgendwo, dass diese Jobs so gut bezahlt sind, dass die Leute nicht arm sind, wenn sie Vollzeit arbeiten. Ich glaube, das wird halt der Aufwertung, wenn man so will, diese Gegenden auch helfen. Ja.
Wobei, glaubst du, dass es rein eine Geldfrage ist oder glaubst du, dass es mittlerweile auch so eine Community-Bildung ein bisschen ist?
Ich glaube halt, dass man es nicht losgelöst voneinander denken kann, weil man halt auch sieht, dass Leute mit Migrationshintergrund ja auch oft die Leute sind mit schlechter bezahlteren Jobs. Mhm. Insofern glaube ich, dass das halt eben gemeinsam gedacht werden muss. Und auch natürlich, welche Leute arbeiten in Österreich, vor allem in Jobs, die jetzt irgendwie überspitzt gesagt, sonst keiner will, wie zum Beispiel in der Reinigung, dann sind das ganz oft Frauen aus Rumänien, aus Ungarn, aus anderen Ländern und die sind wirklich extrem niedrig bezahlt. Insofern ist ein Problem, das beide Aspekte irgendwie betrifft.
Sicher sehr richtig. Wo seid ihr zu Hause in der sozialistischen Jugend? Oder wo ist quasi euer Headquarter?
Das ist im 5. Bezirk in Margareten. Genau, also nicht weit weg von Margaretengürtel, die Amtsgasse heißt es, genau.
Gut, ja. Sehr gut, in meiner Nähe eigentlich.
Ja.
Oh, voll fein. Ja, wir Jonas sind zu Hause am Heumarkt. Wir sind netterweise bei Neos eingesiedelt, was budgetmäßig eine große Erleichterung ist. Mhm. Wir haben im Büro so ein paar Bilder hängen, wir haben vor allem Liberale hängen, einige. Wie sieht das bei euch aus, das Büro?
Ja, wir haben sehr viele Plakate auch herumhängen, so von verschiedenen Kampagnen und so oder allgemeine, zum Beispiel auch für feministische Plakate oder so, wo halt irgendwie, keine Ahnung, Ikonen, die irgendwie spannende Dinge gesagt haben, auch zum Beispiel oben sind.
Ja, cool, sehr gut. Wir haben auch eine kleine Bibliothek und da stellen wir jedes Mal, tatsächlich nach jeder Folge, das Buch rein, das empfohlen wurde. Beim letzten Mal hat die Irmgard Gries empfohlen, die Apologie des Sokrates, als ein brennendes Plädoyer für seine eigene Meinung und dass man sich nicht verbiegen sollte, wenn andere Leute oder gesellschaftliche Strukturen oder Autoritäten das wollen. Du hast auch einen Buchtipp mitgenommen. Was ist der?
Ja, das Buch ist von Kristen R. Gauthier und der Titel des Buches ist Utopien für den Alltag, eine kurze Geschichte radikaler Alternativen zum Patriarchat. Und das ist das Buch, was ich als letztes gelesen habe. Und was mir daran sehr gefallen hat, ist, dass es irgendwie aufgreift, dass auch wenn jetzt in unserem System, das sehr patriarchal halt ist, es auch sehr viele Alternativen dazu gibt, weltweit sogar, wo Dinge und Gesellschaften anders organisiert sind, aber man das oft nicht so sieht und das hat mich sehr inspiriert.
Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und das Buch wird die Bibliothek toll ergänzen. Danke dir.
Danke, mir hat's auch gefreut.
Ich hoffe, du konntest von der Folge einiges mitnehmen. Wenn du noch mehr über Larissa wissen willst, dann folge ihr am besten auf Instagram oder Twitter. Und wenn du jetzt selbst Diskussionsbedarf hast, dann komm am besten bei uns vorbei. Bei uns, also den jungen, liberalen Neos. Wir schreiben uns nämlich vor allem eins auf die Fahne, inhaltliche Diskussionen statt Streitereien. Willkommen bist du bei uns, ganz unabhängig davon, ob du politisch aktiv werden willst. Wir würden uns jedenfalls freuen, dich zu sehen und wünschen dir alles Liebe. Bis bald.